Gott, es ist ein so wundervoller, großer Segen, dass wir einfach wirklich jeden Morgen aufs Neue uns an dein Evangelium erinnern dürfen, dass wir uns es vor Augen malen dürfen, dass wir es besingen dürfen und dass wir wissen dürfen, diese Wahrheit von gestern ist die gleiche Wahrheit heute und es wird die gleiche Wahrheit morgen sein. Und ich möchte dich bitten, dass diese Gnade am Kreuz uns heute Mut macht, freudig macht. Mit dem Wissen, dass wir nicht in Trauer über unsere Unzulänglichkeiten verharren müssen, sondern dass wir einfach dankbar und fröhlich nach vorne blicken dürfen, aufstehen dürfen, aufs Neue und neue Schritte mit dir wagen dürfen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns heute dein Wort auftust, dass du in deiner Gnade durch mich sprichst und zu uns allen sprichst, Herr, und tief in unsere Herzen dein Wort sickern lässt. Amen. Jetzt haben wir uns die letzten Tage viel mit Gottes Wort auseinandergesetzt, mit Gebet, mit geistlicher Gemeinschaft. Wir haben also mehr oder weniger ein richtig frommes Programm auch gehabt. Ich hoffe aber auch, dass ihr fernab davon auch genug Zeit hattet, um einfach mal rauszugehen, die frische Luft zu genießen, vielleicht was miteinander zu machen, gemeinsam wandern zu gehen. Wer war wandern? Das ist ja doch schon. Der Löwenanteil war Wandern, nur die jungen Hände haben gerade nicht gestreckt. Die jungen Menschen, aber die waren die meisten wenigstens spazieren, bis auf die Mädels, die sind gefahren, gell? Und vielleicht hat auch jemand die Zeit abends genossen bei Keksen, Spielen oder vielleicht auch einem kühlen Blonden. Na, wer war da dabei? Also unsere Freizeit war bunt gemixt, gell? Also einerseits geistlich und andererseits nicht so geistlich. Ist diese Gemeinschaft beim Wandern, das Genießen der Natur, die Gespräche miteinander, vielleicht einfach beim Frühstück, ist das eine ungeistliche Sache? Ist das etwas, was wir einfach so mitgemacht haben? Ein profanes Extraprogramm zu unserem geistlichen Programm? Oder ist das nicht eigentlich auch ein wesentlicher Bestandteil von dem, was es heißt, christliche Gemeinde zu sein und christliche Gemeinschaft zu leben? Der Apostel Paulus hat einmal geschrieben im Thessalonicher Brief, da sagt er, so in Liebe zu euch hingezogen, diese Gemeinde in Thessaloniki, da sagt er, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns so lieb geworden seid. So Paulus sagt, absolut, eine Sache stand im Zentrum für mich, dass ich mit euch über Christus rede. Das Evangelium, das wollte ich euch mitteilen, das war mir so wichtig, aber nicht allein die Verkündigung des Wortes Gottes, die Gemeinschaft im Gebet oder das Singen von biblischen Inhalten, sondern das Teilen meines Lebens war mir wichtig. Ihr habt mir so viel bedeutet, Christen von Thessaloniki, dass ich euch Anteil von mir selbst geben wollte. Ich wollte mit euch zusammen sein, Gemeinschaft haben und ich wollte einen Anteil von euch bekommen. Paulus redet hier von einer Beziehung, die jetzt nicht einfach nur auf programmatisches Gottesdienstmäßiges irgendwie zu reduzieren ist, sondern es ist weit mehr. Es ist eine lebendige Beziehung, die sich in solchen Gefühlen ausdrückt. Ich möchte, dass wir mal das kurz erinnern. Wir reden hier gerade von Paulus. Ihr wisst schon, dieser Typ, der so bis in die Nacht hinein gepredigt hat, dass jemand eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Dieser Paulus, dieser und kein anderer, er sagt, ich habe euch so ins Herz geschlossen, es war mir so wichtig, ich konnte gar nicht anders. Ich wollte mit euch Gemeinschaft haben und wieder will ich euch besuchen, weil ihr mir so wichtig seid. Das ist unser Paulus. Und denkt mal an Jesus. Es ist nicht grundlos so, dass Jesus von seinen Kontrahenten ein Fresser und Säufer genannt wurde. Wisst ihr was? Jesus hat es geliebt, mit Menschen gemeinsam am Tisch zu sitzen, was Gutes zu essen, was Gutes zu trinken und die Gemeinschaft zu genießen. Wenn das eine einmalige Sache gewesen wäre, dann hätte man ihn nicht als Fresser und Säufer betitelt. Nein, es war etwas, was Jesus wichtig war. Er hat gerne einfach Tischgemeinschaft gehabt. Jesus war nicht nur den ganzen Tag unterwegs predigen oder stundenlang knien und beten. Das hat er sicher getan, aber Jesus war auch einer, der einfach nah an den Menschen sein wollte. Und vielleicht auch, wenn wir an die Hochzeit von Kana denken. Ja, ich bin mir sicher, dieser Text will uns nicht lehren, dass Jesus gekommen ist, um uns mit Wein zu erfüllen und uns alle irdischen Freuden zu geben. Aber eine Sache sehe ich da ganz sicher. Jesus war es so wichtig, die menschlichen Herzen zu erfüllen mit Freude. Und ich glaube, in dieser Hochzeit von Kana sehen wir einen Vorgeschmack für die himmlische Hochzeit im Himmel. Wenn Gott seinen Tisch mit uns teilen möchte, mit uns Tischgemeinschaft haben möchte. Ich glaube also, dass christliche Gemeinschaft nicht so ausschauen muss wie das Genf in der Zeit der Reformation. Nun, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer in Genf da so ein großer Name war, der Reformator Johannes Calvin. Und ich muss ja sagen, ich lese sehr gerne Calvin, ich liebe Calvin. Aber jemand hat mal gesagt, als die Frage gestellt wurde, wer Johannes Calvin war, da kam die Antwort, Johannes Calvin war der, der diese florierende, wunderschöne Stadt Genf zum langweiligsten Ort des Planeten erklärt hat. Genauso muss Gemeinschaft nicht ausschauen. Jesus hat auf einer Hochzeit die Herzen mit Freuden erfüllt. Jesus saß mit den Menschen am Tisch und selbst Paulus hat es geliebt, sein Herz zu teilen, sein Leben zu teilen mit anderen Menschen. Die Freude, die Christus uns schenken will, geistliche Gemeinschaft, geistliche Freude, das ist nicht zu trennen von dem, was wir sonst so in dieser Welt erleben. Wisst ihr, das Wundervolle an Christus ist, dass er unsere Herzen erfüllen möchte mit den Freuden, die wir in dieser Welt erleben. Aber nicht, dass wir bei diesen Freuden stehen bleiben, sondern dass sie uns helfen, auf ihn zu schauen. Er gibt uns wundervolle, gute Speise, Wein und Brot, damit es uns an ihn erinnert. Wenn wir so richtig, richtig durstig sind und dann einen Schluck Wasser trinken, dann gibt er uns das, damit wir erkennen, dass er unser wahrhaftiges Wasser ist und dass er uns so erfüllt. Und Gott hat uns Nutella geschenkt, damit wir sehen, wie gütig unser Herr ist. Schmeckt und seht, wie freundlich Gott ist. Gott schenkt Freundschaften untereinander, den Austausch zwischen Menschen. Er schenkt die Intimität, die Zweisamkeit vielleicht, besonders in einer Ehe, die Nähe und Fürsorge in einer Familie, weil das alles zeigen soll, wie wundervoll er ist. Das sind essentielle Teile von einer christlichen Gemeinschaft. Das ist das, was Gott möchte. Jetzt ist die Frage, okay, das alles ist also auch in gewissem Sinne etwas Geistliches. Wir können es geistlich leben, aber ist es notwendig oder ist es einfach nur, ich sag mal, eine nette Beilage? Hauptsache, wir beten fromm und wir lesen viel Bibel und dann, wenn es mal noch ein bisschen Zeit hat, dann können wir auch mal noch am Tisch Gemeinschaft haben. Ist es so? Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 13, da spricht Paulus, er sagt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an und übt Gastfreundschaft. Übt Gastfreundschaft. Das ist von Paulus eine Aufforderung an die Gemeinde und die steht an einer sehr zentralen Stelle. Wer letzte Woche, meine ich, hat Matthias über Römer 3 gepredigt, gell? Wer letzte Woche im Gottesdienst war, der hat Römer 3 gehört. Das war so mit die, Martin Lloyd-Jones hat gesagt, die größte Stelle der Bibel, die Akropolis der Bibel. Aber eine weitere ganz zentrale Stelle, ich würde sagen, die wahrscheinlich am zweitmeisten gepredigte Stelle aus Römer, ist Römer 12. Und ihr kennt da diese Einleitung, wo Paulus sagt, ich ermahne euch, nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Paulus macht diese Einleitung in Römer 12, nachdem 11 Kapitel lang Evangelium kam. Paulus hat 11 Kapitel lang entfaltet, was Christus für uns getan hat. Er hat wirklich in allen Aspekten aufgezeigt, wie sehr wir Jesus gebraucht haben in jeglicher Hinsicht und was Jesus alles getan hat für uns und wie wir frei zu ihm kommen können, ganz aus Gnade. Das Evangelium wird so groß gemacht und dann in Kapitel 12 mit nun sagt Paulus, was die Folge ist und jetzt lebt so, wie Jesus es vorgelebt und getan hat, was das Evangelium für ein neues Leben gebracht hat, das nehmt mit in euer Gemeindeleben hinein und darunter gehört auch übt Gastfreundschaft. Seid nah beieinander. Für Paulus war das so wichtig, dass er an dieser zentralen Stelle gesagt hat, Gemeinschaft, Leute, ist das A und O für Christen. Und es ist sogar so wichtig, ich finde es ganz interessant, es ist sogar so wichtig, das Thema Gastfreundschaft und Gemeinschaft, dass Paulus sagt, Leute, das gehört in das Profil eines guten Leiters und Ältesten. Na, beim guten Leiter, da stehen solche Dinge drin, wie er soll nüchtern sein, besonnen sein, lehrfähig und unter anderem auch gastfreundlich. Das ist für Paulus ebenso wichtig wie die anderen Punkte, wie Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Enthaltsamkeit. Und im Hebräerbrief wird uns auch einmal vor Augen geführt, dass Gastfreundschaft nicht vergessen werden soll, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen schon Engel beherbergt. Nun, ich weiß, das ist eine sehr schwierige Stelle. Es kann einerseits meinen, dass du, ohne dass du es weißt, schon mal einem Engel auf Straßen begegnet bist. Vielleicht schon mal einen Engel bei dir unterm Dach hattest. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Wir sehen das bei Abraham, wir sehen das bei Lot. Es kann aber auch einfach die Boten Gottes meinen im irdischen Sinne, nämlich Christen. Vor allen Dingen in der Verfolgungszeit war es oft so, dass die Menschen ja irgendwo anonym geflüchtet sind in eine fremde Stadt. Und da war jemand Bedürftiges. Und du siehst ja nicht an seiner Stirn irgendwie so ein C für Christus oder so. Und da hat sich ein Christ einem Bedürftigen angenommen und hat in Wahrheit eigentlich einem Bruder, einer Schwester gedient. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Wer diesen einer meiner Geringsten nur ein Glas Wasser gibt. Nur ein Glas Wasser. Oh, der wird einen Segen empfangen, das kann er sich gar nicht vorstellen. Gastfreundschaft, Nähe, Gemeinschaft, Geselligkeit ist ein Kernstück vom christlichen Glauben. Nun, jetzt ist die Frage, wie hat es denn eigentlich die erste Gemeinde gelebt? Und das ist so ein bisschen das, was wir auch die letzten Tage in unserem Bibeltext hatten. Und da möchte ich euch ein paar Aspekte vor Augen führen. Ich möchte nochmal Apostelgeschichte 2 lesen und ihr dürft es gerne mit aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Dort wollen wir die Verse 44 bis 47 lesen. Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Da heißt es, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das allererste, was wir hier sehen, ist, das schaut mal her, in Vers 44, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen. Alle, die zu Jesus gehören, haben einen Platz an seinem Tisch. Das heißt, Platz für jeden, egal wer du bist. Für dich soll ein Platz in seiner Gemeinde sein. Und wisst ihr, das ist eigentlich der Kernausdruck des Evangeliums, dass ein wirklich jeder Mensch Platz in der Gemeinschaft der Heiligen hat. Denn vielleicht könnt ihr euch noch entsinnen, das ist schon ein bisschen länger her, aber in Epheser 3, da hatten wir gehört, wie in der Gnade Gottes im Kreuz Christi alle Menschen, die ganz fern sind, nahegebracht werden. Und dass da, wo das Kreuz groß gemacht wird, wo das Evangelium im Zentrum steht, Scheidewände, Mauern abgerissen werden können und Menschen zusammenfinden können, die vormals niemals zusammengekommen wären, die einander gemieden hätten. Da, wo das Evangelium im Zentrum ist, da hat es Platz für jedermann, für jeden Einzelnen von uns. Und ich finde es manchmal auch ganz spannend, wenn Jesus unser gemeinsames Interesse ist, der Mittelpunkt, dann sitzen manchmal wirklich ganz urige Kombinationen von Menschen an einem Tisch und irgendwie verstehen sie sich. Schau mal hier in die Reihen um dich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alles urige Menschen seid. Aber schau mal in die Reihen und denk mal drüber nach. Hier sitzen einige Menschen, mit denen hättest du im Leben keinen Kontakt, wenn du nicht hier in dieser Gemeinde wärst. Die Interessen sind verschieden, einfach der Lebensstil ist verschieden, die Arbeit ist verschieden, die politische Gesinnung ist verschieden, die Hobbys sind verschieden. So viele Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Das Alter, ich fand es so schön, die letzten Tage einfach das auch mal wieder zu sehen, wenn Jung und Alt an einem Tisch sitzen, also töricht und weise. Das ist wundervoll zu sehen, wie im Kreuz, in einer christlichen Gemeinschaft alles an einen Tisch sitzen kann. Wisst ihr, das ist der Kernausdruck vom Evangelium und darum hat Paulus deutlich gemacht, dass es so wichtig ist, dass diese Geselligkeit, diese Gastfreundschaft, diese dieses gemütliche Beisammensein, das Leben miteinander teilen, einen Platz hat in der Gemeinde. Und hier in Vers 44 und 45 heißt es auch, dass die ersten Christen, dass sie ihre Güter miteinander teilten. Nun, ich glaube nicht, dass hier eine Werbung für den Kommunismus gemacht wird, so im Sinne von einer Gütergemeinschaft, gebt alles her und dann wird es irgendwie umverteilt. Was hier eigentlich im Zentrum steht, ist das, hey, wenn Christus dein Lebenszentrum ist, dann verlieren manche Dinge, die in deinem Leben sonst viel Wert hatten, an Wert. Und dann kannst du bereit sein, mehr davon zu geben. Wir erinnern uns, Hananias und Sapphira, es war ihnen freigestellt zu geben an die Gemeinde, was sie wollten. Da wird kein Gebot gemacht. Aber wir sehen hier diese Haltung, die Leute, die waren so glücklich in der Gemeinschaft der Heiligen, dass sie bereit waren, auch Dinge aufzugeben zum Wohl des Nächsten. Geld, Zeit, Nerven. Sie haben so viel hingegeben für die Gemeinschaft, zum Wohl der anderen. Und seht ihr, das hat alles was damit zu tun, wo unser Herz ist, was uns wichtig ist. Wenn das Evangelium im Zentrum steht, diese Botschaft vom Kreuz, dann können alle möglichen Menschen zusammenkommen und dann können wir auch immer mehr lernen, Dinge loszulassen, an die wir uns vorher so sehr geklammert haben. Geld und Zeit, glaube ich, sind da zwei so ganz besondere Punkte. Aber wo und wie hat sich denn diese Gemeinschaft getroffen? Und wenn ihr mal in Vers 46 schaut, dann seht ihr, die gesamte Gruppe war einmütig im Tempel zusammen. Wusstet ihr, dass die erste Gemeinde eine Megachurch war? Da waren mehrere tausend Leute, die zum Glauben gekommen sind und die saßen alle zusammen einmütig unter einer Verkündigung. Wir sehen also, dass Gemeinschaft geschehen kann, einfach nur indem wir die Gemeindeveranstaltung besuchen, indem wir zusammenkommen als Gruppe, wie wir es hier tun. Aber dann heißt es auch in 46 weiter, schaut mir her, dass sie gemeinsam in den Häusern am Tisch saßen und dass sie die Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens teilten. Also einerseits ein Zusammenkommen in der Gemeinde, im Programm, im Gottesdienst, auf der Freizeit, im Gebetskreis, im Hauskreis und andererseits einfach Zusammensein in den Häusern mit Schlichtheit des Herzens, interessante Formulierung, aber einfach ganz locker, schlicht, nicht groß aufgetragen und das einfach freudig, die Speise mit Freude zusammen genießen. Das ist ein so essentieller Part von dem, was Gemeinde ist. Wisst ihr, ich glaube, oft, wenn ich in mein eigenes Leben schaue, habe ich Menschen viel von christlicher Liebe gepredigt und habe die Menschen aber diese Liebe gar nicht so sehr spüren lassen. Man redet von der Nestwärme, vom Angenommensein bei Christus und dass dann die Leute stehen, wenn man weitergeht. Hier wird uns das so deutlich gemacht. Die ersten Christen, sie haben sich zusammen in der Gemeinde getroffen und gleichsam auch in den Häusern, weil es ihnen wertvoll und wichtig war, ihre Herzen miteinander zu teilen. Ihre Gemeinschaft war sichtbar und schaut mal her, was es hier heißt in 46. Und es führte zur Gunst beim ganzen Volk. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe einen ungläubigen Freund, ich versuche eigentlich schon viele Jahre, ihn zu Christus irgendwie zu führen. Leider nicht ganz so treu, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Und ich habe ihn immer mal wieder auf christliche Veranstaltungen mitgenommen. Und wisst ihr was? Der ist eigentlich eher so ein raubeiniger Typ. Und was der sonst so erlebt, sind ziemlich wilde Gemeinschaften. Aber er war einmal auf einem Spieleabend von Freunden dabei und er war so fasziniert. Er war so fasziniert, dass wir nicht einmal irgendwie über den anderen gelästert hatten, während wir da zusammen am Tisch saßen, sondern dass alles so freundlich und liebevoll war. Und es ging auch ganz ohne Fluchen. Das war er gar nicht gewohnt. Und er hat wirklich zu mir gesagt im Nachhinein, es ist ihm aufgefallen, diese Liebe zueinander. Jesus sagt an der Liebe zueinander, soll man euch erkennen. Das sollen die Leute sehen, dass ihr zu mir gehört. Es ist diese Gemeinschaft, das, was wir versuchen, hier auf der Freizeit zu leben und hoffentlich immer und immer, immer mehr auch privat nach dieser Freizeit. Es ist das im Zentrum, was viele Menschen anspricht, wo Menschen sehen, wow, da ist etwas anders. Und wisst ihr, ich kann es nicht genug betonen, ich glaube von Herzen daran, dass dieses Wort, wie Simon es gepredigt hat, dass dieses Wort alleine, die Verkündigung des Evangeliums, fähig ist, Menschen ganz neu zu machen, zu Jesus zu führen, ihnen ein neues Leben zu schenken. Aber wisst ihr was? Ich glaube dennoch, dass wir oft mit unserem Leben hinter diese Botschaft nicht einen Punkt oder ein Ausrufezeichen machen, sondern ein Fragezeichen. Das irgendwie nicht unterstreichen, sondern durchstreichen. Es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Das ist ein zentraler Bestandteil. Das ist nicht nur die fromme Gemeinschaft, die wir sonst haben. Das gehört genauso essentiell dazu. Und dann schaut mal noch her, was ich auch ganz interessant finde. Das müsste Vers 47 sein. Ich schlage es auch nochmal auf. Vers 47, schaut mir her. Da heißt es, die Leute, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Gemeinschaft ist die beste Evangelisationsmethode. Wisst ihr, was mir daran auffällt? Wie um alles in der Welt konnten Menschen täglich hinzugebracht werden in dieser christlichen Gemeinschaft? Und die Antwort ist ganz simpel. Die Gemeinschaft war offen. Die Christen waren bereit und bemüht, Geschäftskollegen, Freunde, Bekannte, Erzfeinde vielleicht auch, einzuladen und sie diese Liebe persönlich spüren und erleben zu lassen. Und ich finde es so interessant. Ihr großes Ziel war, einmütig zusammen zu sein, liebevolle Gemeinschaft zu leben, Jesus ins Zentrum zu stellen, und Gott tat viele Menschen dazu. Viele Menschen dazu. Glaubt ihr, dass unsere Gemeindegründung ein Ort sein kann, wo Gott viele Menschen dazu tun kann? Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr das wirklich? Wisst ihr, was der Weg dazu ist? Jesus ins Zentrum zu stellen und einmütig und liebevoll miteinander dieses geistliche, christliche Leben zu teilen. In der Gemeinde, in großen Gemeinschaften oder auch im kleinen Punkt, wo man irgendwie nur als ein paar Leute zusammensitzt oder sich einfach mal so in der Stadt trifft. Ich möchte euch drei Früchte von dieser christlichen, geistlichen Gemeinschaft und Geselligkeit aufzeigen. Drei Früchte. Erstens, ihr Lieben, wenn wir wirklich versuchen, das mehr und mehr zu leben, dann werden wir sehen, dass unsere Beziehungen zueinander gestärkt werden. Denn schaut mal her, in Apostelgeschichte 4,32, da heißt es, die Menge der Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Ich liebe diese Formulierung, ein Herz und eine Seele, die ist ja so bekannt, dass sie ja bei uns in den alltäglichen Sprachgebrauch sogar übergekommen ist. Was wir heute im Deutschen auch so sagen, ja, ein Herz und eine Seele sein, das ist ein biblischer Begriff, der eine biblische Wirklichkeit ausdrückt, nämlich die christliche Gemeinschaft unterm Kreuz, die ihr Leben miteinander teilt. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Im Hebräerbrief heißt es mal, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wir können einander nicht anspornen, wir können einander nicht motivieren, wir können einander nicht begeistern und wir können einander nicht ermahnen oder ermutigen, wenn wir nicht miteinander zusammen sind, wenn wir nicht die persönliche Gemeinschaft ins Zentrum stellen. Ihr werdet sehen, so mehr Zeit ihr mit Menschen verbringt und Jesus ins Zentrum stellt in dieser Gemeinschaft, desto mehr werden eure Herzen zusammenfinden, weil Jesus verbindet und eint. Aber eine weitere Sache, wenn wir uns danach bemühen, wirklich die Gemeinschaft zu leben, dann werden wir sehen, das ist praktizierte Nächstenliebe. Ich glaube, Gemeinschaft ist nicht immer nur Segen, sondern oft auch, also schon auch Segen, aber segensreiche Arbeit. Es ist manchmal anstrengend, ja. Also Ackerarbeit ist auch segensreiche Arbeit, Gemeinschaft auch. Manchmal ist es wirklich anstrengend. Aber wisst ihr, wie viel Gutes ihr tun könnt, gerade für diejenigen, die vielleicht alleine sind? Also einerseits die ganzen Singles, die sich irgendwie von Fastfood ernähren müssen. Ausgenommen mir natürlich. Und aber auch so die vielen, vielen älteren Leuten. Wisst ihr, dass wir die größte Einsamkeit statistisch gesehen eigentlich unter Senioren haben? Ganz, ganz, ganz viele, vor allen Dingen auch ältere Menschen, die sich sehr einsam fühlen. Und wie schade ist es, dass Menschen, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, vielleicht ihren Partner im Alter verloren haben, dann irgendwie die letzten Jahre ihres Lebens vor der herrlichen Ewigkeit eigentlich nicht einen Vorgeschmack von dieser Ewigkeit kriegen, von dieser Gemeinschaft und Annahme, sondern irgendwie nochmal den ganzen Frust dieser Welt miterleben müssen, die Einsamkeit, das Alleine sein. Aber dann gibt es ja auch die Leute, die man im Englischen so sehr so gerne socially awkward nennt. Wie sagt man im Deutschen sozial merkwürdig? Es gibt auch Leute, die ecken gerne und immer wieder mal an. Und es ist ziemlich anstrengend, manchmal gerade mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Aber wisst ihr, genau das hat doch Jesus getan. Der Arzt ging ja nicht zu den Gesunden, sondern zu den eher nicht so Gesunden. Und das erinnert mich auch an diesen Vers, den wir in Epheser 4,1 hatten. Dass wir die Gemeinschaft leben sollen, wie? Indem wir einander ertragen. Ertragen, das gehört manchmal dazu. Geduld. Und Opferbereitschaft, einander zu tragen. Interessant ist auch, dass der Apostel Petrus sagt in seinem Brief, als Einleitung für den Abschnitt, der so eigentlich über die Endzeit redet, er sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So, dieses große Thema. Und dann sagt er, jetzt seid besonnen und seid nüchtern im Gebet und vor allem habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und dann seid gastfreundlich gegeneinander ohne Murren. Seht ihr das? Es ist nicht immer einfach. Wenn Gastfreundschaft immer so einfach wäre, dann würde Petrus nicht schreiben, seid gastfreundlich ohne Murren. Manchmal ist das mit Murren verbunden. Aber ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass Jesus sagt, wer euch aufnimmt, wer einen von den anderen mal aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Glaubt mir, Gott wird sich nichts schenken lassen. Und ganz oft können wir das erleben, dass wir uns auf etwas einlassen, was für uns vielleicht anfangs eher anstrengend war. Auf Person XY und sonst was. Und wir sehen im Nachhinein, dass es uns sehr, sehr, sehr viel Frucht und Freude selbst gebracht hat. Ich glaube von Herzen daran, dass das nicht nur biblisch, sondern wahr ist, dass Geben seliger ist als Nehmen. Für mich die größte Freude ist, nicht beschenkt zu werden, sondern jemanden ein Geschenk machen zu können, das ihn wirklich erfreut. Ist es nicht das größte Gefühl, wenn du jemandem etwas Gutes tun kannst? Nicht nur irgendwie so ein Werbegeschenk, sondern du machst wirklich etwas und du siehst, dieser Mensch, der ist tief erfreut an dem, was du gerade für ihn getan hast. Das ist eine wundervolle Erfahrung. Und letztendlich möchte ich noch diesen großen Punkt aufzeigen. Die dritte Frucht für diese geistliche Gemeinschaft, für das Zusammenkommen in der Gemeinde, aber auch einfach so ist das. Es ist der größte Antrieb für Evangelisation. Denn von Jesus selbst heißt es, Lukas 5, das dürft ihr mal aufschlagen. Kleine Geschichte, ganz interessant. Hat mir ganz neu die Augen geöffnet, als ich es mal jetzt gelesen habe zur Vorbereitung. In Lukas 5, da könnt ihr mal die Verse 27 bis 32 aufschlagen. Ich lese es mal vor. Lukas 5, 27 bis 32, da heißt es von Jesus: Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Was sehen wir hier? Was passiert hier? Zwei ganz simple Dinge. Erstens, Evangelisation am Arbeitsplatz. Jesus geht hin, zu wem? Zu Levi. Und wo geht er hin? An die Zollstätte. Er hat Gemeinschaft mit jemandem, nicht nur einem Christen, sondern einem noch nicht Christen. Er sucht den Kontakt, die Nähe zu jemandem auf der Arbeit, am Zollhaus. Und was passiert? Dieser Mensch begegnet Jesus und er kommt zum Glauben. Und dann macht er ein großes Fest, lädt Jesus ein und seine ganzen Zöllnerfreunde. Und was passiert dann? Evangelisation nicht mehr im Zollhaus, sondern im Haus des Zöllners. In der privaten Gemeinschaft. Jesus begegnet den Menschen in dieser Welt. Er begegnet ihnen auf der Arbeit. Er begegnet ihnen zu Hause. Und wisst ihr, genau so können wir das auch tun. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Gefahren für diese innige Gemeinschaft mitgeben. Ihr seht schon, darüber lässt sich leicht predigen, aber manchmal gar nicht so leicht die Sache leben. Was sind denn eigentlich Hindernisse für diese geistliche Gemeinschaft? Ich glaube, ein Hindernis ist ganz simpel das Vergesslichkeit. Ihr wisst das, wenn man so im Alltagstreiben ist und sich so irgendwie um die Dinge dreht, die Arbeit und was man nicht alles daheim zu tun hat, dass man eigentlich dann ganz leicht vergessen kann, worauf es eigentlich wirklich im Leben ankommt. Man kann sich so sehr auf diese Geschäftigkeiten der Welt fokussieren, so wichtig sie auch sind, aber man kann sie so sehr ins Zentrum stellen, dass man einfach vergisst, mal innezuhalten und mal mit jemandem zu reden. Nun habe ich meine das sicherlich auch schon mal in Predigten erwähnt, ich war damals in der Firma kein Freund von den Menschen, die immer herkamen zur Werkbank und mit dir quatschen wollten während der Arbeitszeit. Das fand ich nervig. Aber wisst ihr, man kann einfach die Gelegenheit mal in der Pause nutzen, zum Kollegen XY gehen oder mal, wenn man am Kaffeeautomaten steht, und die Möglichkeit nutzen und zu reden. Ich möchte euch daran erinnern. Man kann aber auch einfach nicht wollen, weil man vielleicht zu gierig ist und sagt, meine Zeit und mein Geld, das gehört mir. Hey, da jemand was zum Essen auf Tisch und das kostet Geld. Das könnte ich anderweitig investieren, zum Beispiel in Essen für mich. Ihr Lieben, geben ist seliger als nehmen. Und ich möchte euch ein Zitat mitgeben von Randy Alcorn. Der hat gesagt, ganz große Weisheit, die müsst ihr mitnehmen. Gott schenkt dir nicht Wohlstand, um deinen Lebensstandard zu heben, sondern deinen Gebensstandard. Gott schenkt dir nicht Wohlstand, um deinen Lebensstandard zu heben, sondern deinen Gebensstandard. Deinen Gebensstandard, das ist eigentlich das, was Christus von uns will. Eine weitere Sache, und ich glaube, das ist vielleicht das größte Problem, was uns da daran hindert, ist oft eigentlich gut gemeint, aber schlecht gemacht, dieser Perfektionismus. Kennst du das, dass du dir denkst, ja, ich würde ja jemanden einladen, aber Mensch, dann muss ich wieder alles aufräumen und alles sauber machen. Und natürlich kann ich ja auch jemandem nicht einfach nur Kekse und Tee vorstellen, sondern ich muss ja dann gleich was Richtiges auftischen. Und wir meinen, Gemeinschaft ist gleich Arbeit. Weil wir das so sehr in den Fokus stellen, dass man irgendwie immer alles so ganz besonders machen muss. Wisst ihr, was ich glaube, was da das Hauptproblem ist? Das Hauptproblem an dieser ganzen Sache ist Stolz. Weil wir meinen, wir müssen uns irgendwie gut präsentieren, wir müssen was Gutes anbieten können, wir müssen einen guten Ruf hinterlassen. Und deswegen machen wir das oft so selten, weil wir es mit so viel Arbeit verbinden. Ich glaube, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe noch niemals bereut, zu jemandem zu kommen, im Nachhinein, weil ich nur irgendwie, keine Ahnung, ein Glas Wasser und ein paar Kekse vor mir stehen hatte. Ich habe es manchmal bereut, weil die Gemeinschaft wirklich ätzend langweilig war. Aber ich habe es noch nie bereut, weil nicht irgendwie groß genug aufgetischt worden wäre. Oder ich habe es auch noch nie bereut, dass es nicht sauber genug bei irgendjemandem gewesen wäre. Ich habe es aber schon mal negativ für mich empfunden, als ich gemerkt habe, dass sich ein Mensch so extrem viel Stress gemacht hat, nur dafür, dass ich kommen konnte, dass ich eigentlich schon ein schlechtes Gewissen hatte. Ich mir gedacht habe, jetzt mal ganz ehrlich, also ich schaue doch nicht im Regal rein, ob da Staub liegt oder sonst irgendwas. Ich bin zwar Gemeindereferent, aber ich bin nicht der Herr Jesus. So. Also man muss doch nicht immer so was Großes machen. Seht ihr, ich glaube, unser Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht gut genug auftischen, sondern dass wir einfach zu wenig diese Möglichkeiten nutzen, weil wir oft zu viel damit verbinden. Und ich möchte euch ermutigen, einfach da mal eine Nummer runterzuschrauben und zu sagen, das Wichtigste ist doch einfach, dass wir zusammenkommen und Gemeinschaft leben. Und selbst wenn man einfach nur eine Packung Chips mitnimmt oder selbst wenn man sich einfach nur mal in der Stadt trifft und mal einen Spaziergang macht. Eine weitere Sache ist auch die Scham und Ausgrenzung. Ihr kennt diese Geschichte von Galater 2, oder? Wo Paulus berichtet, wie er gegen den Petrus mit Petrus eine kleine Streiterei hatte. Petrus, der sich aus welchen Gründen auch immer geschämt hat für die Heidenchristen, vor den Judenchristen. Wisst ihr, ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich hatte schon mal die Gelegenheit, dass ich mit Freunden abends noch was trinken war. Aus der Gemeinde, Gemeindefreunde, die junge Gemeindesippe. Und dann kam jemand vorbei, der eben gerade so ein bisschen socially awkward ist, etwas kompliziert. Und dieser Mensch hat sich einfach zu uns dazugesetzt. Und ich habe mir innerlich einfach nur gedacht so, oh, jetzt ist meine schöne Gemeinschaft vorbei, weil jetzt müssen wir uns um ihn kümmern. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich war genauso wie Petrus. Ich war genauso nicht wie Jesus, sondern so wie Petrus. Und letztendlich, was auch ein großes Problem sein kann, ist einfach, dass die Liebe zu Christus, diese Evangeliumsliebe, einfach gar nicht so sehr selbst das Zentrum in unserem Herzen ist. Denn wisst ihr, die Liebe zu den Menschen ist einfach nur die Frucht unserer Beziehung zu ihm. Die Liebe, die wir von ihm spüren und schmecken und die Liebe, die wir zu ihm haben. Und immer dann, wenn Jesus aus dem Zentrum gerät, kommen andere Dinge rein. Und das habt ihr im ersten Korintherbrief vielleicht schon mal gesehen, wie die Leute angefangen haben, Menschen ins Zentrum zu stellen. Irgendwelche Ideen, Theologien, Politik, Sport. Irgendwas anderes zum Zentrum machen als Jesus. Und auf einmal ist die Gemeinschaft nicht mehr möglich. So, jetzt möchte ich euch zum Schluss noch drei praktische Punkte geben, wo und wie wir Gemeinschaft leben können. In der Gemeinde, zu Hause und auf der Straße. In der Gemeinde, was können wir tun? Ich glaube, das Erste ist das für uns alle. Leute, lasst uns die Versammlung nicht vernachlässigen, sagt der Hebräerbrief. Die Teilnahme an der Gemeinde ist so essentiell wichtig. Und wenn wir es nicht schaffen, daran teilzunehmen, dann schaffen wir es noch viel weniger extra, mal jemanden einzuladen. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber es lohnt sich. Eine nächste Sache ist, wir können auch Kontakt und Gemeinschaft einfach so leben, dass wir bewusst nach dem Gottesdienst mit anderen Menschen reden und die Gemeinschaft suchen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, nehmt es mal als kleine Herausforderung mit, nach den nächsten Gottesdiensten einfach bewusst Menschen anzusprechen, mit die ihr jetzt eigentlich so nicht auf dem Schirm hattet. Menschen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder mit denen ihr sonst nicht so viel zu tun habt. Es ist so wichtig. Und was glaubt ihr, wie Menschen in eine Gemeinde finden, wenn sie neu sind und dann von Leuten angesprochen werden? Das ist das Wundervollste, was einem passieren kann. Und dann letztendlich nutzt auch die Möglichkeit, Menschen in die Gemeinde einzuladen. Auch hier, wir brauchen von der Gemeinde nicht den Perfektionismus fordern, wie daheim. Und meinen, oh, weil unsere Gemeinde nicht sauber genug ist oder nicht gut genug auftischt, können wir Leute nicht einladen. Ladet die Leute einfach ein. Selbst wenn ihr wisst, oh, der Prediger ist so ein schräger Vogel. Eigentlich kann ich das meinem Geschäftskollegen nicht antun. Gott kann was Großes tun darin. Gemeinschaft zu Hause. Ihr Lieben, lasst doch einfach andere Menschen an eurem Familienleben teilhaben. Ich weiß, es ist manchmal schwer und kompliziert, aber für mich die größte Frucht, Simon hat schon gesagt, die größte Frucht, oder die ich in so einem Familienleben erlebt habe, war bei Familie Clark. Als ich einfach nur erlebt habe, wie Mike mit seinen Kindern über Jesus redet. Wisst ihr, wie ich da aufgegangen bin? Ich habe so viel gelernt dadurch. Es ist echt eine wundervolle Sache, wenn Menschen das erleben können, diese Liebe und den Respekt in einer christlichen Familie. Habt Spieleabende oder geht ein Bier trinken miteinander. Zu zweit, zu dritt, zu fünf, zu zehn. Geht in die Hauskreise und genießt das Mittagessen mit Gemeindegliedern in der Gemeinde, wenn wir das haben, einmal im Monat oder dann auch daheim. Oder ladet einfach jemanden zum Kaffee ein. Ruft mal jemanden an. Schreibt eine E-Mail, eine erbauende. Seht ihr, Gemeinschaft ist so ein breit gefächerter Begriff. Gastfreundschaft, Geselligkeit, ist alles so breit gefächert. Und letztens, Leute, nutzt die Straße. Wenn ihr wisst, ihr habt so eine muffige Junggesellenbude daheim, da kann man wirklich niemanden einladen, also da hilft doch alles Aufräumen nichts. Dann macht's wie ich. Nicht so, dass ich so eine Bude hätte. Und ladet Menschen einfach mal nach draußen zum Kaffee ein. Also ich lade häufig Leute ein zum Kaffee in der Stadt. Und treffe mich einfach mit jemandem in der Mittagspause. Und habe einfach gute Gemeinschaft. Oder einfach so mit Leuten. Oder was man auch tun kann, ist, teilt doch euer Hobby mit anderen Menschen. Und versucht da in Kontakt zu treten. Seht ihr, ihr Lieben, wenn wir wirklich glauben, dass Christsein keine Sonntagsaktivität ist, dann muss Christsein das ganze Leben einschließen. Und wenn wir glauben, dass es darum geht, dass Menschen Jesus kennenlernen, dann geht Christsein nicht brennende, leidenschaftliche Nachfolge ohne Gemeinschaft. Und ich wünsche uns das als Gemeindegründung, dass wir das wirklich mitnehmen, verinnerlichen, immer mehr zunehmen und dass wir selbst darin aufgehen, weil vielleicht fühlt ihr euch wie ich manchmal, dass ihr gerade diese socially awkward Person seid, die irgendwie mit manchen Baustellen im Leben nicht klarkommt und dann ruft jemand an und sagt, komm doch zu uns. Und du merkst, wie wundervoll es ist, gerade in diesen Situationen selbst derjenige sein zu dürfen, der nicht gibt, sondern empfängt. Amen. So, Amen, Luis.